Und da heißt es im Kapitel 13 des Hiob-Buches so eine Passage unter vielen, wo Hiob innerlich zu seinem Schicksal Stellung nimmt und sagt, wie groß ist denn meine Schuld und Sünde? Lass mich wissen, Gott, meine Übertretung und Sünde. Warum verbirgst du dein Antlitz und hältst mich für deinen Feind? Willst du ein verwehendes Blatt schrecken und einen dürren Halm verfolgen, dass du so Bitteres über mich verhängst und über mich bringst, die Sünden meiner Jugend, der ich doch wie Moder vergehe und wie ein Kleid, das die Motten fressen? Der Mensch, vom Weibe geboren, lebt kurze Zeit und ist voller Unruhe, geht auf wie eine Blume und fällt ab, flieht wie ein Schatten und bleibt nicht. Doch du tust deine Augen über einem solchen auf, dass du mich vor dir ins Gericht ziehst. Kann wohl ein Reiner kommen von Unreinen? Auch nicht einer. So blick doch weg von mir, damit ich Ruhe habe, bis mein Tag kommt, auf den ich mich freue, wie ein Tagelöhner sich freut. Denn ein Baum hat Hoffnung, auch wenn er abgehauen ist. Er kann wieder ausschlagen und seine Schösslinge bleiben nicht aus. Ob seine Wurzel in der Erde alt wird und sein Stumpf im Boden erstirbt, so grünt er doch wieder vom Geruch des Wassers und treibt Zweige wie eine junge Pflanze. Stirbt aber ein Mann, wo ist er? Die Zeit verrinnt, auch meine Lebenszeit verrinnt. Das macht der Herbst uns in diesen Wochen sehr deutlich. Und Hiob beschreibt das ja malerisch. Der Mensch, vom Weibe geboren, lebt kurze Zeit und voll Unruhe ist er, geht auf wie eine Blume. Von Geburt an voller Unruhe ist der Mensch am Schreien, am Krabbeln, am Laufen und Erkunden, am Ausprobieren und Lernen, voll Unruhe, getrieben von den Trieben, sich selbst zu verwirklichen, etwas zu schaffen, etwas zu hinterlassen. Und dann ist es vorbei, die Blume fällt ab, verwelkt und das Leben flieht wie ein Schatten. Genau besehen setzt das Buch Hiob gar nicht mal so das Problem der Vergänglichkeit in den Raum, denn Hiob überlebt das ganze Jahr, sondern die Problematik der Vergeblichkeit. Ich habe immer noch nicht das erreicht, was ich mir vom Leben erhofft habe. Oder ich erreiche es einfach überhaupt nicht. Ich stecke so viel rein in Prüfungen oder berufliche Unternehmungen, aber ich habe kein Glück. Es stellt sich kein Erfolg ein. Es ist umsonst. Es lohnt sich nicht. Oder ich investiere in eine Beziehung oder Familie, stecke am Ende mein Herz rein und meine Zeit. Am Ende bin ich doch wieder alleine. Einsamkeit, die Vergeblichkeit umsonst. Oder da sagt einer, wie viel habe ich in ein berufliches Projekt hineingesteckt oder ein Ausbildungsziel investiert, habe gelernt, mich engagiert, Beziehungen aufgebaut und dann war es doch erfolglos gewesen, vergeblich, umsonst. Die letzte Nachprüfung nicht geschafft oder bei den Bewerbungen nur Absagen ohne Aussicht auf späteren Erfolg. Einer künftigen Wiederbewerbung räumen wir wenige Chancen ein, versuchen Sie es anderswo. Vergeblichkeit angesichts der Vergänglichkeit. Reinhard May beschreibt in einem Lied sehr schön diese Sehnsucht der Vergeblichkeit etwas entgegenzusetzen. Erinnerungen verblassen, des Tages Ruhm vergeht, die Spuren, die wir heute ziehen, sind morgen schon verweht. Doch in uns ist die Sehnsucht, dass etwas von uns bleibt, ein Fußabdruck am Ufer, ehe der Strom uns weitertreibt. Nur ein Graffiti, das sich von der grauen Wand abhebt, so wie ein Schrei, der sagen will, schaut her, ich habe gelebt. So nehme ich, was an Mut mir bleibt, und in der Dunkelheit sprühe ich das Wort Hoffnung auf die Mauern meiner Zeit. Da wird jemand aktiv in seiner Verzweiflung, bäumt sich auf gegen die Vergeblichkeit, indem er den Mauern und Grenzen des Lebens die Hoffnung entgegensprüht. Andere haben dazu keinen Mut und keine Kraft mehr, sich aufzubäumen. Sie fangen nur noch an zu kreisen, in Gedanken über sich selbst. Warum bringe ich nichts zustande? Warum gelingt es gerade mir nicht? Das Kreisen um sich selbst kann hilfreich sein im Sinne einer Selbstvergewisserung. Wer bin ich? Was kann ich wirklich? Was will ich? bin ich hier richtig am Platz? Aber das Kreisen selbst kann auch eine Sackgasse sein, wenn ich in mir selbst nicht den entscheidenden Knopf finde, der den Schalter umlegt. Für viele führt das Kreisen um sich selbst in die Depression, das Zusammensacken in sich selbst. Andere fangen an zu kreisen in ihren Gedanken über das Leid, das einen getroffen hat, über die Probleme, in die ich geraten bin. Was ist schuld an allem? Wie konnte es so weit kommen? Das Kreisen um die Probleme kann auch hilfreich sein, wenn ich den nötigen Abstand bewahre, die Ursachen erkenne, die Wege zur Lösung finde. Wo liegt die Ursache? Welche Faktoren waren hier zusammengekommen, dass das alles so passiert ist? Wo muss ich jetzt ansetzen, um eine Trendwende herbeizuführen? Aber das Kreisen um die Probleme kann auch eine Sackgasse sein, wenn ich mich erdrücken lasse von der Größe der Sorgen und Nöte. Für viele führt das zur völligen Resignation. Kreidebleich mit schlotternden Knien stehe ich vor den riesigen Problemen, vor dem Riesen Goliath mit seinem höhnischen Drohen und Reden und bin sicher, den kann sowieso keiner besiegen. Die Gedanken eines Menschen in Not und Bedrängnis, in Leid, Trauer und Verzweiflung kreisen, so wie im Buch Hiob. Und wenn sie die Erdumlaufbahn meiner Probleme umrundet haben, fangen sie wieder von vorne an. Warum ich? Wo ist die Ursache? Wie hat das alles angefangen? Es gibt keinen Ausweg, keine Lösung, es bleibt ein stetiges Kreisen. Wenn man schon aus dem Kreisen selbst nicht rauskommt, dann muss man die Richtung des Kreisens wenigstens orten und bestimmen, dass man nicht um sich selbst kreist und in die Depression kommt, dass man nicht um die Sorgen und Nöte kreist und in die Resignation kommt, sondern dass man um Gott kreist und seine Klage und Anklage Gott entgegenschleudert. Das bleibt auch ein Kreisen, täuschen wir uns da nicht. Es führt uns auch zu keinen Antworten, sondern wenn wir die Erdumlaufbahn christlicher Antworten umrundet haben, fangen wir wieder von vorne an, weil es einfach keine Antwort gibt auf das Warum und Wozu. Auch wenn wir Gott fragen, klagen, philosophieren, bleibt es ein endloses Kreisen ohne befriedigende Antwort. Deshalb ist es auch ermüdend, wenn man das ganze Buch Hiob mit seinen über 40 Kapiteln durchliest, weil es im Grunde immer wieder dieselben Argumente sind und immer dieselben Kreise, die gezogen werden. Und wir kennen das auch aus den Psalmen, dieselben Überlegungen, die Gebete, Klagen, Anklagen, die die Menschen dort in ihren Sorgen und Nöten formulieren, Gott entgegenschleudern, sind so ähnlich wie bei Hiob. Entweder der Mensch fühlt sich unschuldig und kann das gar nicht verstehen, wie Gott einen sowas zumuten kann, und man bestürmt Gott als den Retter, dass er endlich als Heiland aktiv wird und meine Not wendet, mich errettet. Gott, verschließ deine Augen nicht vor mir, zögere nicht, hilf mir. Wie kannst du das zulassen? Oder auf der anderen Seite, dass ich weiß, meine Weste ist nicht ganz rein, zugegeben. Wer kann das schon von sich sagen? Wir sind ja alles nur Menschen. Das steckt uns halt im Blute so drin. Wir können ja auch nicht ganz anders und in der Jugendzeit sowieso. Da schlägt ja jeder mal über die Stränge. Aber Gott, deswegen brauchst du doch nicht gleich ein Fass aufzumachen. Schau doch nicht so genau hin wie eine Überwachungskamera. Guck doch einfach mal weg. Lass mich in Ruhe einfach mein Leben leben und verschone mich mit deinem Gericht. Gott, der Richter, das ist die andere Ellipse, um die unsere Gedanken kreisen, wenn wir auf Gott schauen. Entweder der Retter, Gott möge mich doch retten, er möge mein Unschuldsehen mir helfen, oder ich bin mir bewusst, war vielleicht nicht alles so okay gewesen, Gott hat schon vielleicht eine Ursache gehabt, aber bitte, Richter, schau doch einfach weg und lass mich in Ruhe meine paar Jahre hier auf Erden rumkriegen und halbwegs wenigstens genießen. Aber ob so oder so, die Gedanken kreisen und fangen wieder von vorne an, mal auf die eine Ellipse, mal auf die andere. Aber ob so oder so, es bleibt ein Gespräch mit Gott. Und auch bei Hiob bleibt es ein Gebet. Auch die drei Freunde, die nicht so sehr gesehen sind vom Hiob, über die kann er auch dankbar sein. Denn alleine fehlt der Gesprächspartner. Gut, dass die Freunde da sind, auch wenn ihre Argumente nicht so geliebt sind von ihm, aber sie halten ihn im Gespräch. Und genauso auch Gott und das Gebet. Indem ich meine Fragen stelle und sage, es muss doch einen Sinn geben, das muss doch alles einen Sinn haben, mache ich mich auf in eine Richtung hin zu Gott, hin zu der Frage nach einem Sinn. Da muss es doch was dahinter geben, eine Ursache. Viktor Frankl, der 1997 verstorbene Wiener Arzt und Psychotherapeut, machte die Entdeckung, dass daran gerade viele Menschen in der Konsum- und Überflussgesellschaft leiden, an einer abgrundtiefen Sinnlosigkeit, einer inneren Verödung, einer seelischen Leere oder, wie er sagt, ein existenzielles Vakuum. Und daran leidet nicht nur der Mensch in der Gesellschaft, da folgen dann auch die Folgesymptome, kommen dann davon, zum Beispiel die Schnelllebigkeit. Frankl sagt, je weniger ein Mensch um so etwas wie einen Sinn seines Daseins oder ein Ziel seines Weges weiß, umso mehr beschleunigt er das Tempo, in dem er diesen Weg durcheilt. Frankl als Jude wurde er im Dritten Reich ins KZ gesteckt, hatte Dachau, Auschwitz und zwei weitere KZs überlebt. Und dort fand er die These, wie wichtig es ist, einen Sinn im Leben zu haben, die er vorher schon aufgestellt hat, bestätigt. Denn er beobachtete Menschen, die auch im Leid des Lebens keinen Sinn und Halt finden, überleben das nicht. Nach dem Krieg schrieb er dann nach seiner medizinischen noch eine philosophische Doktorarbeit über den Sinn des Lebens und nannte sie kurioserweise der unbewusste Gott. Seine These, jede Suche des Menschen nach Sinn ist die Suche nach einem Gegenüber, nach Gott. Bei Hiob und angesichts von Leid und Schweren im Leben hilft es uns, diese Gleichung von Viktor Frankl einmal rückwärts zu buchstabieren. Jeder, der an Gott dranbleibt und sei es, dass er in sinnlosem Kreisen um Fragen, die sich nicht lösen lassen, diese Fragen immer wieder vor Gott bringt und im Gebet vor Gott bewegt, so lange wird der Beter einen Sinn hinter seinem Leid zumindest vermuten oder erahnen und damit in gewisser Weise im Gespräch mit Gott bleiben und auf der Suche nach einem Sinn. Frankl hat als Psychiater in den 20er Jahren vor allem Selbstmordfälle untersucht und behandelt. Wenn Menschen keinen Sinn mehr sehen, hat er festgestellt, dann bringen sie sich um. Und wir sehen genau dasselbe bei Hiob. Seine Frau sagt zu ihm, es hat doch alles keinen Sinn mehr. Schwöre Gott ab, nimm dir das Leben. Hiob macht beides nicht. Er hält an Gott fest, auch wenn er ihn nicht versteht, und er hält an seinem Leben fest. Nach Gott fragen lässt mich immer auch nach einem Sinn fragen, auch nach dem Sinn im Leben. Und das bewahrt mich letztlich vor den Abgründen des Lebens. Für die, die noch tiefer in die Geheimnisse des Glaubens hineingeführt werden, tut sich mit dem Buch Hiob, das ist mal so eine Vision, die vielleicht für manche jetzt ein bisschen zu hoch ist, aber manch einen, der sagt, doch, ich kenne das aus meinem Leben auch schon, dass ich diese Tiefen, und das Buch Hiob ist dafür so ein Paradebeispiel, für geistliche Versuchungen, für geistliche Zweifel, geistliche Versuchungen. Damit meine ich jetzt keine seelischen Erkrankungen, dass Menschen unter Burnout, Trauer, Stress oder Überlastung leiden. Das ist wieder was ganz anderes, hat damit nichts zu tun, sondern Buch Hiob geht wirklich nur um geistliche Wirklichkeiten, die aufgezeigt werden, dass dahinter geistliche Wahrheiten stecken, die Menschen in Abgründe führen können. Dass Gott sich uns entzieht, dass Gott scheinbar ganz fern von uns ist. Luther spricht davon, dass Gott sich verbirgt und sich uns entzieht, der verborgene Gott. Gott ist nicht mehr zu spüren. Er reagiert auch nicht mehr auf meine Gebete und ich fühle auch nichts mehr ihm gegenüber. Das sind geistliche Wirklichkeiten, die wir hier auf Erden nicht letztlich aufklären werden. Das Buch Hiob ist ja auch so, dass nachher am Ende das Leid sich wendet. Hiob selber weiß gar nicht, was da gespielt wurde im Himmel, weshalb das Ganze stattgefunden hat. Er sah nur, dass es nachher anders wurde. Und so ist es auch bei geistlichen Versuchungen, dass wir sicher gar nicht wissen, warum das jetzt geschehen ist. Und trotzdem gibt es das zu durchleiden und zu durchleben. Viele haben das erfahren und auch in ihrem Glauben davon berichtet. Am ausführlichsten der spanische Karmelitermönch Johannes vom Kreuz im 16. Jahrhundert. Er spricht von der dunklen Nacht, in die Gott uns führt, die dunkle Nacht der Sinne zum einen, wo Gott uns alle Stützen des Glaubens wegzieht. Das heißt also, die Freude am Gebet, das Lebensgefühl der Geborgenheit im Glauben, nichts mehr da. Das Glück, das wir in Gott zum Beispiel im Lobpreis empfinden und erleben, nichts mehr zu spüren von Gott. Und wo die Frage im Raum steht, liebe ich Gott um seiner selbst willen oder nur, wenn ich von ihm auch Glück, Reichtum, Freude oder so ein Happy-Gefühl geschenkt bekomme? Johannes vom Kreuz sagt, es gibt diese geistlichen Versuchungen, die Nacht der Sinne und dann auch die Nacht des Geistes, wo Gott mein tolles Bild von mir selber hinterfragen lässt durch Gott und ich mich selbst ganz neu erkenne, wie arm, wie unrein, wie sündig, wie unvollkommen ich vor Gott stehe und es für Gott eigentlich keinen Grund gäbe, mich zu lieben, aber er liebt mich trotzdem und stellt mein Verhältnis zu ihm auf ein neues Fundament, nicht weil ich so toll bin oder so partnerschaftlich mit ihm unterwegs bin, sondern er erschafft mich selber ganz neu und liebt mich als der, der von ihm neu geschaffen wurde. Geistliche Versuchungen, das haben Christen immer wieder durchgemacht. Im evangelischen Kontext war Gerd Terstegen einer der bekannten Liederdichter und Menschen, die das im Glauben durchlebt haben, letztlich aber auch keine Erklärung geben konnten, wieso sie sowas durchleben, andere wiederum nicht. Das Rätsel löst sich oft nicht auf. Es ist nur, dass man dranbleibt an Gott trotzdem. Zum Ende ihres Lebens gab Mutter Teresa von Kalkutta zum Beispiel einen Einblick, die auch solche Hiobs-Erfahrungen gemacht hat, ganz persönlich. Eine Frau, die große Glaubenserfahrung gemacht hat, so dass sie vom Glauben so durchdrungen und erfüllt war, dass sie von Albanien in den Mönchsorden oder Nonnenorden eintrat, von Albanien nach Indien ging, von Gott so erfüllt war, dass sie dann dort aber in Kalkutta auch ihr Kloster verlassen hat, in die Slums gegangen ist, um eine neue Arbeit anzufangen. Und dann ist ja bekannt geworden für diese Arbeit, sterbende Menschen zu holen in ein Haus und zu versorgen und zu betreuen. Und das hat sie bis zum Tode aufopferungsvoll gemacht. Doch sie berichtet, seitdem sie diese ihre Berufung gefunden hatte und bis zum Tode auch ausgelebt hat, hatte sie keine erfüllenden, übermäßig beglückenden Glaubenserfahrungen mehr gemacht. Die Nacht des Glaubens legte sich auf sie und blieb auf ihr. Ähnlich wie der am Ende des Lebens taube Beethoven die herrlichste Musik für andere schrieb, ohne sie selbst je hören zu können, führte Mutter Teresa viele von jungen Frauen, die sich dann meldeten, die zu ihr kamen, in die beglückende Gegenwart Gottes, ohne das selbst spüren zu können. Ja, das ist so eine besondere Tiefenerfahrung des Glaubens, die nicht jedem zugemutet wird, aber das Buch Hiob ist so ein Beispiel, dass es sowas gibt und andere berichten davon auch. Das ganze Buch Hiob ist ja im Grunde so ein Experiment. Gott und der Satan probieren mal aus, wie weit man mit einem Menschen gehen kann. Am Ende behält Gott recht. Hiob wirft seinen Glauben nicht über Bord. Aber so manche Äußerung, wo Hiob mit Gott hadert, da würden wir vielleicht eher als gotteslästerlich oder ungläubig einstufen. Aber in Gottes Augen ist es nicht so. Gott sagt sich, er ist dran geblieben. Auch wenn er seinen Zweifel manchmal ganz provokant auch geäußert hat, Gott angeklagt hat, aber er war mit Gott im Gespräch geblieben, weil Gott in seinen Fragen um Gott gekreist ist und in seinen Zweifeln bleibt er letztlich an Gott dran und gewinnt die Wette. Gott stellt das frühere Glück des Hiob wieder her mit seinem Reichtum, mit seiner Familie. Er ist am Ende wieder so reich und erfolgreich im Leben wie am Anfang. Und es wird deutlich, natürlich hat Hiob, haben wir alle auch Fehler. Wir sind keine Reinen, aber wenn wir zu Gott halten, spricht er Hiob und spricht uns frei aus Gnade und Güte. Und nicht nur Hiob weiß, ich brauche mich vor Gott nicht zu verstecken. Er kennt mich, er durchschaut mich bis in die tiefsten Abgründe meines Herzens hinein. Aber wenn ich zu ihm halte, darf ich wissen, er liebt mich trotzdem, was immer ich auch getan habe. Er vergibt mir, er fängt neu mit mir an. Und seine Liebe wacht über mir, was Satan darf und was er nicht darf, bis zu welcher Grenze er gehen kann und wann Schluss ist. 1. Korinther 10 schreibt Paulus, Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Und natürlich ist unser Leben vergänglich und unser Glück manchmal auch nur kurz. Aber wenn Gott etwas zum Leben erschaffen hat, soll es leben, auch über den Tod hinaus. Hiob nimmt den abgehauenen Baum als einen Vergleich und er wird zum Bild für sein eigenes Festhalten an Gott, das ihn hinüberrettet in die Ewigkeit. Das Laub fällt ab, die Früchte werden geerntet, die Äste werden im Winter beschnitten. Ja, manchmal wird der ganze Baum abgesägt und gefällt. Nichts bleibt von der irdischen Pracht und Majestät eines großen Baumes und seiner Herrlichkeit. Aber die Wurzel unseres Daseins, der Stumpf, der uns mit dem Mutterboden verbindet, der Glaube, der uns an Christus anbindet, sind das, was uns Zukunft gibt bei Gott. Liebe Geschwister, das Buch Hiob zeigt uns sehr schön auf, worauf es in den Versuchungen des Lebens und des Glaubens ankommt. Festhalten an Gott, mit welchen Mitteln auch immer. Nicht Gott und den Sinn aus dem Blick zu verlieren und letztlich auch Geduld zu haben, auszuharren, bis Gott das Blatt wendet. Und auch gegen den Schein zu glauben und zu wissen, dass Gott auf meiner Seite ist. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.